Psalm 110, die Verse 1 bis 3 als Schriftlesung. Bitte erhebt euch vor Gottes Wort. Ein Psalm Davids. Der Herr sprach zu meinem Herrn: Setz dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Der Herr wird das Zepter seiner Macht ausstrecken von Zion. Herrsche inmitten deiner Feinde, und dein Volk ist willig am Tag deiner Macht, in heiligem Schmuck, aus dem Schoß der Morgenröte, habe ich dich wie Tau gezeugt. Amen. Liebe Bürger von Gottes Reich, im Mai wurde an für sich Prinz Charles zu König Charles III. Zum König Großbritanniens gewählt und gekrönt. Und der Erzbischof von Canterbury salbte ihn mit heiligem Öl, das er aus Jerusalem hatte, da die Königsfamilie dort einen Olivenhain hatte, also im Besitz hat. Das war das heilige Öl. Es gab bei der Krönung viel Jubel, allerdings auch reichlich Proteste, zum Teil gewalttätig. Ein Protestierer sagte: Wozu brauchen wir den überhaupt? Er kostet uns Steuerzahler umgerechnet 70 Millionen Euro pro Jahr. Ja, wozu brauchen wir den? Ich habe zu Psalm 110 drei Punkte. Erster Punkt, mein König. Zweiter Punkt, mein Priester. Dritter Punkt, sein Reich. Oder sein Reich, mein Reich. Zum ersten Punkt, mein König. Der König David sagt: Der Herr sprach zu meinem Herrn. Und das ist jetzt, also der Herr sprach zu meinem Herrn. Das erste Herr ist, das sind alle Buchstaben groß geschrieben und es bezeichnet an für sich den Namen Jahwe, Gott. Und der spricht zu Davids Herr. Jetzt hat König David keinen Herrn über sich außer Gott. Was für ein Herr ist hier gemeint? Ist das nicht etwas komisch? Ist nicht komisch. Also, dieser Herr wurde sofort in der Genesis nach dem Sündenfall, als die ersten Menschen von Gott abgefallen sind, da wurde er versprochen, dieser Herr. Und es ist dann für sich der Herr Jesus Christus. Und es ist gar nicht seltsam, dass dieser Herr da im Alten Testament vorkommt, denn an für sich hatten alle Gläubigen im Alten Testament, aber auch im Neuen Testament, Jesus als König über sich und für sich. Und das ist wichtig. Sie vertrauten ihm, ihrem Herrn, sowohl im Alten Testament wie im Neuen Testament als auch heute. Das sind die, die rechten Glauben haben. Sie vertrauen auf ihn. Der Jesus selbst fragt in Matthäus 22, was denkt ihr vom Christus? Zuvor ist er am Palmsonntag eingezogen in Jerusalem und die Menschen haben ihm zugejubelt und ihn als Sohn Davids bezeichnet. Und Hosianna gerufen, das heißt, Herr, hilf doch. Und danach muss er vor den Theologen sich verantworten. Die wollen das nicht, dass er so als König geehrt wird. Und er fragt sie: Was denkt ihr vom Christus? Wessen Sohn ist er? Und sie sagen zu ihm: Davids. Und er spricht zu ihnen: Wieso nennt ihn dann David im Geist, im Heiligen Geist, Herr, indem er spricht: Der Herr hat zu meinem Herrn gesagt, Setz dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Das ist aus Psalm 110. Und ist er jetzt tatsächlich Herr und König? Sieht nicht so aus. Aber doch, als er von Pontius Pilatus, dem römischen Statthalter, verhört wird, da sagt er dem Statthalter, dass der keine Macht über sich hätte oder keine Macht über ihn hätte, über den Jesus, wenn sie ihm nicht von oben gegeben wäre. Und der Pontius Pilatus, das, ja, das stimmt, der Kaiser hat mir die Macht gegeben, dass ich sein Statthalter bin und alles tun kann, was ich will. Der Jesus denkt allerdings an seinen Vater im Himmel, der hat dem Statthalter die Macht gegeben, dass er ihn jetzt verurteilen und kreuzigen kann. Der Jesus weiß das. Und das ist auch Gottes Wille. Und wie ich vorhin erklärt habe, Gott richtet seinen guten Sohn, damit er nicht alle richten muss. Ja, er bestätigt dann auch vor dem Statthalter, dass er König ist, sagt aber auch, dass sein Reich nicht von dieser Welt ist. Das Himmelreich ist zwar in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Es ist vom Himmel. Und widerwillig lässt dann der Statthalter ihn kreuzigen. Und Gottes Wort macht klar, dass Jesus anstelle der Seinen gekreuzigt wird oder gerichtet wird. Und das ist etwas Seltsames. Ein König, der die Schulden seiner Untertanen bei Gott übernimmt und sie bezahlt, das ist einzigartig. Ja, und sein Königtum, das sieht man dann auch später. Nach seiner Auferstehung und Himmelfahrt setzt er sich zur Rechten Gottes, so wie dieser Psalm das fast 1000 Jahre zuvor gesagt hat. Und wie Petrus dann das am Pfingsten auch erklärt. Er ist zur Rechten Gottes, das heißt, er sitzt. Könige sitzen, wenn sie im Amt sind. Und zu Rechten Gottes sitzen heißt, dass er die Exekutivgewalt hat, dass er die ausübende Macht hat. Das sagt der Psalm, das sagt Petrus. Aber wo sieht man's? Wo sieht man seine Macht? Er sagt's da auch vor seiner Himmelfahrt. Er sagt, dass er alle Macht hat, im Himmel und auf Erden. Und dann sagt er, darum macht alle Völker zu Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, lehrt sie alles zu halten, was ich euch befohlen habe, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Weltzeit. Ja, und jetzt? Ja, da. Ab da ging seine Macht aus von Zion, wie Psalm 110, Vers 2 gesagt hat. Und in der Apostelgeschichte, da sehen wir das, wie da seine Macht ausgegangen ist von Jerusalem. Nämlich die Apostel und sein Wort ist eben von da aus ausgegangen. Und er hat an für sich überall auf der Welt seine Gemeinden gegründet und ins Leben gerufen. Es steht im Psalm, er herrscht inmitten seiner Feinde, und das haben die Gemeinden und die Christen damals erlebt. Also da waren die, ja besonders die jüdische Religion war gegen diese Christen, denn sie haben nicht an Jesus, den Christus, geglaubt. Und deswegen waren sie gegen sie, also hauptsächlich gegen die Judenchristen. Aber auch die anderen Religionen und die Philosophien, die haben Widerstand geleistet. Also, dass da sonst jemand Herr sein soll und sonst jemand Retter sein soll, nein, das haben sie nicht zugegeben. Also, sie haben sehr zum Widerstand aufgestachelt. Und trotzdem sehen wir das in der Apostelgeschichte, er baut sein Reich. Da wachsen die Gemeinden, auch wenn sie verfolgt werden. Er ordnet sein Reich. Da gelten die Himmelsordnungen. Und die in den Gemeinden, die achten auf seine Ordnungen. Also er baut durchaus sein Reich. Und das nicht nur in der Apostelgeschichte. Hier ist sein Reich. Hier wird auf seine Ordnung geachtet. Hier wird der Herr Jesus Christus geachtet. Hier ist sichtbares Reich Gottes. Er hatte viele Feinde. Die hat er heute auch. Das sieht man an allen Menschen, die ihm quer kommen, die, wie er in Matthäus 12,30 sagt, gegen ihn sind, weil sie nicht mit ihm sind. Die sich über ihn stellen, weil sie sich nicht unter ihn stellen wollen. Das sieht man an sehr vielen Menschen. Also bei vielen Menschen ist Jesus das kleine Krippenkind an Weihnachten. Und das war's dann. Da sind sie über ihm. Oder er ist ein Kumpel. Und der Jesus soll das tun und der Jesus soll das tun. Oder ist irgendwo am Kreuz zu sehen. Ist halt ein Symbol, eine Figur, hat doch mit mir nichts zu tun und ist nicht über mir. Ja, sie sind Feinde, auch wenn er ihnen völlig egal ist. Sie sind Feinde, sie sind nicht mit ihm, sie sind nicht unter ihm. Aber Gott sagt, oder Psalm 110 sagt, Gott legt ihm seine Feinde als Schemel zu Füßen. Und dieses Feinde als Schemel zu Füßen legen, das ist ein altes Bild aus alter Zeit. Wenn ein Feind unterworfen war, dann lag er zu Füßen des Königs und der hat seinen Fuß auf ihn gestellt. Zeichen, dass der die Macht verloren hat und dass der König jetzt Macht über ihn hat. Dann sagt hier der Psalm auch, dein Volk ist willig am Tag deiner Macht, in heiligem Schmuck. Aus dem Schoß der Morgenröte habe ich dich wie Tau gezeugt. Also nicht alle Briten wollten Charles den Dritten als König. Christen aber wollen Christus. Er hat ihnen den heiligen Schmuck seiner eigenen Gerechtigkeit und Reinheit angezogen, so wie ein Krönungsmantel. Und durch sein Leben, seinen Tod und seine Auferstehung für sie hat er sie gerechtfertigt, hat er sie geheiligt, gereinigt und willig gemacht. Und das ist hier im Psalm so beschrieben, es ist so schön wie Tau in der Morgenröte in einem dürren Land, das nach Wasser lechzt. Ist erfrischend, ist gut. Und wer den Herrn Jesus Christus erkennt, an ihn glaubt, will auch tun, was er sagt. Er hat sein, oder sie hat sein Herz an ihn verloren. Und das Herz ist bei ihm gut aufgehoben. Ja, das ist so zu Beginn. Aber dann kommt das alte Herz, das eigene Herz wieder und will wieder die Herrschaft haben und bläht sich auf und will seinen Willen tun und sein Reich bauen und man gönnt sich ja sonst nichts und ja, da kämpft das alte Ego um die Vorherrschaft, rebelliert. Es geht um mich, das ist es. Der Herr Jesus schreibt seiner Gemeinde in Ephesus, ich kenne deine Werke, deine Mühen, deine Ausdauer. Um meines Namens willen hast du dich sehr abgemüht und hast dich nicht entmutigen lassen. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denk daran, wovon du abgefallen bist. Kehr um. Tu die ersten Werke. Also die erste Liebe, die sie verloren haben, ist die Liebe zu Christi Leib, zu den Geschwistern. Also nur ab und zu Gottesdienst, ja, wenn sich's nicht vermeiden lässt, dann Smalltalk führen und nicht mehr, kleine Kollekte. Naja, das ist erste Liebe verlassen. Ich fasse den Punkt zusammen, mein König. Der Jesus Christus ist nicht mehr der Elendgekreuzigte. Er ist der exekutive König. Die, die ihn als solchen ehren, wissen, was sie an ihm haben und was sie an seiner Königsherrschaft haben. Sehr, sehr viel. Ich komme zum zweiten Punkt. Das ist mein Priester. Ich lese die Verse 4 bis 6 aus Psalm 110. Der Herr hat geschworen und es wird ihn nicht gereuen. Du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Der Herr zu deiner Rechten zerschmettert Könige am Tag seines Zorns. Er wird Gericht halten unter den Heiden. Es wird viele Leichen geben. Er zerschmettert das Haupt über ein großes Land. Also ich habe es vorhin gesagt, glückselig, wer im Reich des gerechten Königs ist. Denn der hat es gut. Aber da gibt es eben auch das Problem, dass wir nicht so recht gut zu ihm passen. Wir tun ja nicht so recht, wie er ist. Aber Gott hat geschworen, du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Das heißt, er ist jetzt Priester. Das ist der Herr Jesus Christus. Er ist nicht nur der gerechte König, sondern auch der rechte Priester. Und wenn wir zu Priester kommen, also er ist der einzig rechte Priester. Denn normale menschliche Priester, die haben auch ihre Sünden. Er hatte sie nicht. Das heißt, er hat immer ein offenes Ohr bei Gott. Und Gott tut immer, was er sagt. Es ist hier Melchisedek erwähnt. Ja, der kommt in Genesis 14 vor. Er begegnet dem Abraham. Abraham ist eben mit seinen Männern zurückgekehrt. Er hat seinen Neffen Lot befreit aus der Hand der Könige. Und da begegnet ihm einfach Melchisedek. Und das steht so in Vers 18. Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein. Er war ein Priester Gottes des Allerhöchsten. Und er sprach, gesegnet sei Abraham von Gott dem Allerhöchsten, dem Besitzer des Himmels und der Erde. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Also der Name Melchisedek heißt übersetzt, mein König ist gerecht. Salem ist Frieden. Und die Stadt, in der er war, heißt Jerusalem, Stadt des Friedens, dem Namen nach. Also dieser Melchisedek, König und Priester, kommt und segnet mit Brot und Wein, wie der Herr Jesus Christus beim Abendmahl. Abraham gibt ihm dann bereitwillig den Zehnten von allem seiner Güter. Er stellt sich damit rechtmäßig unter diesen König und Priester. Und Melchisedek ist der Typus des Herrn Jesus Christus, der als gerechter König in Jerusalem gekreuzigt wurde. Ist das Vorbild des Herrn Jesus Christus, der als Priester die Seinen segnet und für sie einsteht. Der Jesus betet vor seinem Tod in Johannes 17. Er sagt da, ich bitte für sie, meint die Apostel, Ich bitte nicht für die Welt, sondern für die, welche du mir gegeben hast, weil sie dein sind. Ich bitte aber nicht nur für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Das gilt auch heute noch. Und Johannes schreibt dann, Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, haben wir einen Beistand beim Vater im Himmel. Jesus Christus, den Gerechten. Und Römer 8, 34 sagt dazu, wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist. Ja, mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Diese drei auch, die sind wichtig. Und das letzte ist sehr, sehr wichtig. Der für uns eintritt. Also glückselig, wer diesen König hat, und glückselig, wer diesen Priester hat. Denn wir sind von unseren Sünden an für sich gefangen, auch wenn wir sie nicht sehen. Man tut halt gegen ihn etwas. Man ist gefangen in seinen Leidenschaften, in seinen Abneigungen, in seinem Widerwillen, in seinem Irrglauben, in seinen Gewohnheiten, in seinen Sünden. Nicht, dass man sie ständig merkt, man hat sich ja daran gewöhnt. Dass man Schuld verursacht, ist einem gar nicht so bewusst. Man wird nur der Sünde oder der Schuld bewusst, wenn andere einem etwas tun, was man nicht mag. Aber selbst, da kann man sich recht gut vorkommen. Mit mir hat Gott schon seine Freude, mehr oder weniger, denkt man sich vielleicht. An mir ist nichts auszusetzen. Wir nehmen unsere Sünden nicht wahr. Ich meine das wörtlich. Übersehen oder verstecken sie vielleicht und vergessen sie gerne. Unsere Seele vergisst sie nicht. Also die Sünden rumoren in der Seele wie in einem tiefen Tümpel und dann stoßen sie ab und zu auf, wenn man das hört oder das sieht oder wenn man da etwas nicht mag. Sie bleiben. Sie prägen den Charakter unwissentlich. Die Sünden bleiben. Auch wenn man sie vergessen hat. Gott in seiner Gerechtigkeit kann sie nicht übersehen, kann sie nicht vergessen. Auch wenn er beide Augen zudrückt, sie sind. Und jetzt, sie sind jetzt entweder bei mir oder sie sind beim Herrn Jesus. Und die aktuellen Sünden, wenn ich etwas getan habe, was nicht recht ist vor Gott, und das tue ich täglich, wenn ich etwas gesagt habe, was nicht schön war, auch vor Gott nicht, das muss weg. Und er bittet für uns bei Gott. Er nimmt sie weg. Er macht rein. Er macht's wieder gut. Er vergibt. Also bei unseren Sünden aus Schwäche oder Unwissen, gibt viele, dürfen wir auf den mitleidenden Priester Jesus Christus zählen. Das macht er gut. Wenn wir Sünden aus Vorsatz und mit Absicht tun, dann müssen wir sie lassen. Denn sonst nützt er uns nichts. Wenn wir vorsätzlich sündigen, dann müssen wir umkehren. Dann müssen wir das lassen. Sonst nützt uns der Fürsprecher, der Fürbitter Jesus Christus gar nichts. Denn das ist Feindschaft gegenüber ihm und seinem Reich. Dann ist in diesen Versen fährt der Psalm fort mit dem Gericht. Wenn der Herr Jesus wiederkommt, dann gibt es Gericht über alles. Aber er ist für die Seinen ja schon ins Gericht gegangen und für sie gibt es dann kein Gericht. Ich komme zum dritten Punkt, sein Reich. Vers 7, er wird trinken aus dem Bach am Weg, darum wird er das Haupt erheben. Das klingt verwirrend und ist es auch. Ist nicht leicht verständlich. Und was hat dieser Abschluss des Psalms mit Gottes Reich zu tun? Es ist schlicht ein Hinweis auf Gideon, den Richter. Er soll in früher Zeit die Midianiter wieder aus Israel rauswerfen. Die haben sie mit großen Heerscharen überfallen und rauben sie ständig aus. Er soll sie jetzt wieder rauswerfen. Und er ist ein an für sich geringer Mann. Und dann sagt ihm Gott, dass er nicht Truppen aus Israel rekrutieren soll. Die kommen zwar, da kommen ein paar Tausend zusammen und dann reduziert Gott diese paar Tausend noch einmal. Er sagt ihm, die aus dem Bach trinken, wie Hunde tun, also die schlabbern aus dem Wasser, beugen sich vor, nicht mit der Hand oder dem Geschirr zum Mund, die nimm, mit denen wirst du die Midianiter schlagen, und es sind 300. Diese geringen, mit denen wirst du die Midianiter schlagen. Ah ja, das Riesenheer mit 300 Schlabberern. Warum mit diesen geringen, schlecht ausgebildeten? Ja, damit sichtbar wird, wer der Herr ist, wer die Macht hat. Damit sie sich dann nicht zu viel auf sich selbst einbilden. In 1. Korinther 2 schreibt der Apostel an die Gemeinden, schaut euch an, da sind nicht viele Hohe unter euch. Gott erwählt das Geringe, sozusagen das, wie man in Vorarlberg sagt, nix geschieht's. Die erwählt er, damit er etwas aus ihnen macht, zu Gottes Ehre und ihnen zum Guten. Deswegen die Geringen. Der Jesus sagt am Kreuz, als er der Geringste war von allen, es ist vollbracht. Und dann neigt er das Haupt, übergibt seinen Geist. Am Pfingsten erhebt er sein Haupt wieder. Und wie? Als Haupt seiner Gemeinden. Also das ist das, was das letzte Wort ist aus diesem Psalm. Er wird das Haupt erheben und er erhebt es so, dass er in seiner Gemeinde erhoben ist. Er ist das Haupt seines Leibes, seiner Gemeinde. Und seine Gemeinden werden vielfach in unterschiedlichen Ausdrücken dargestellt. Erstens der Leib Christi. Und er ist das Haupt seiner Gemeindeglieder und koordiniert sie, so dass sie gut zusammenspielen und funktionsfähig sind, zu ihrem Besten. Zweitens wird die Gemeinde als Gottes Haus bezeichnet. Man ist drin oder man ist draußen. Dazwischen gibt's nichts. Das Dritte, sie wird als Tempel des Heiligen Geistes bezeichnet. Und der Heilige Geist ist etwas, was wir kaum spüren. Laut dem Herrn Jesus Christus überführt er von Sünde, zeigt sie einem. Und er führt dann zum Herrn Jesus Christus hin und verherrlicht den. Ja, das tut er. Er führt in Gottes Reich zum Herrn. Zum König. Dann ist die Gemeinde bezeichnet, und das ist jetzt wörtlich aus dem Griechischen, herausgerufen. Herausgerufene, Ekklesia, herausgerufen aus der Welt und aus dem üblichen Trott. In sein Reich, ihm zu dienen, sich an ihm zu erfreuen, sich von ihm dienen zu lassen. Das ist das Herausgerufene. Und diese Herausgerufene, ja, die haben den Himmel ein Stück weit schon vor sich. Dann wird die Gemeinde auch als Braut des Herrn bezeichnet. Der Bräutigam ist der Herr Jesus Christus und ihm sind sie treu, bis er wiederkommt. Als sechstes ist die Gemeinde auch das königliche Priestertum. Also sie herrscht, die Gemeinde, unter ihrem König über ihre Sünde und bittet für Sünde und ehrt ihn. Also sie wollen keine Sünde tun, sie wollen ja tun, was er will. Und die Stolperer und die Faller, ja, die vergibt er ihnen. Sie sind ein königliches Priestertum und sie beten natürlich auch für Menschen, denen es nicht gut geht. Das siebte und letzte, was die Gemeinde ist, Gottes Reich. Die Gemeinden sind schlicht sein sichtbares Reich und da wird er geehrt, da gilt sein Wort, da ist der Herr Jesus Christus als gerechter König, als mitleidender Priester und als bester Lehrer. Da ist sein Haupt erhoben. Schluss. Psalm 110 sieht den Herrn Jesus Christus als demütigen und herrlichen König, als mitleidenden und erfolgreichen Priester, als den, der sein Haupt für die Seinen geneigt hat und es wieder erhoben hat. Ehren wir ihn. Fördern wir sein und unser Himmelreich auf Erden. Amen.
Amen.